Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Er zog mir neue Kleider an. Oder wie das Wort sagt, wir sind eine neue Kreatur in Jesus geworden. Das passt sehr gut zu unserem Thema heute, denn wir haben heute wieder einen besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich möchte uns nochmal diesen Text lesen. Vielleicht kommt bei einem Déjà-vu. So, letzten habe ich auch diesen Text gelesen zum Abendmahl und eigentlich jeden Monat aus 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 23, wo Paulus an die Gemeinde Korinth schreibt: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranken unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Bis hier. Es geht wieder um Prüfen. Wie ich schon sagte, das ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern Abendmahl einmal im Monat. Ich weiß nicht, ob jemand sich mal Gedanken gemacht oder die Frage gestellt, warum eigentlich nur einmal im Monat? Warum nicht jeden Sonntag? Warum nicht einmal im halben Jahr? Denn in der Bibel steht eigentlich nichts darüber, wie oft wir das machen sollen und vor allem, wie wir Abendmahl feiern. Wenn wir dieses Kapitel von Anfang an lesen, warum Paulus an die Korinther schreibt und nochmal erinnert, wie das abgelaufen ist damals, wo Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, er ermahnt sie praktisch damit, weil das war auch, er sagte: Ich höre, dass ihr zum Abendmahl kommt, aber das ist kein Abendmahl. So Brotbrechen ist nicht gewesen. Es war so, dass diese Gemeinde sogar, etliche sind so ein bisschen angetrunken nach Hause kamen. Die haben richtig ein Mahl gehalten, so gegessen. Das war ein Mahl. Getrunken, also überhaupt nicht, so wie wir. Dass wir nur einen Schluck aus dem Becher nehmen, ein Stückchen von dem Brot nehmen. Die haben richtig eine Mahl gehalten. Und er sagte: Das ist kein Liebesmahl. Ihr wartet aufeinander nicht. Ihr seid teilweise angetrunken. Warum machen wir ganz anders? Warum machen wir das nur einmal im Monat? Ja, wir versuchen sozusagen eine goldene Mitte zu treffen, damit das nicht so oft passiert, dass wir uns so daran gewöhnen, dass wir uns keine Gedanken mehr machen, dass das irgendwie auf automatisch verläuft. Wir versuchen aber, das nicht zu selten zu machen, weil ein Christ braucht Abendmahl, und wie Paulus schreibt im Römerbrief, Evangelium, das ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Das ist eine Kraft. Das Evangelium und Abendmahl, das ist Evangelium. Er sagte, wir verkündigen damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist Evangelium, das wir bezeugen damit: Ich glaube an das Blut, was Jesus für mich persönlich vergossen hat und mich dadurch freigemacht hat. Meine Sünden wurden dadurch vergeben. Ich bin ein Teil, ich bin ein Kind Gottes, ich bin sein Nachfolger. Und das macht uns kräftig. Noch im Alten Testament, Jeremia, der Im Kapitel 31, da sagt Gott über das Volk, dass er ein neues Bund macht, weil er das ein anderes Gesetz in unser Herz reinschreibt, also in das Volk, in ihren Sinn. Und warum? Weil Vers 34 er sagt, denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Das ist eine Kraft, das ist neues Gesetz. Er sagte, das werden die nicht mehr sagen. Ich lese uns diese Stelle, Jeremia 31, ab Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägyptenland führte, welchen Bund sie nicht gehalten habe und ich sie zwingen musste, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihren Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihren Missetat vergeben und ihre Sünden nie mehr gedenken. Das ist ein neuer Bund. Was er in das Herz reinschreibt, in unseren Sinn reinschreibt, weil er unseren Sünden vergeben will. Er will unseren Gott sein. Das ist eine Kraft. Wir brauchen diese Kraft. Aber sehr oft ist das so, wenn wir irgendwas benutzen, um kräftig zu machen, also physisch gesehen, ist unser Körper, der gewöhnt sich daran, dass das nachher nicht mehr so funktioniert. Zum Beispiel, wenn einer starken Tee trinkt, das ist so ein Aufputschmittel, ja, der macht uns ein bisschen aktiver, vertreibt sozusagen den Schlaf. Aber wenn wir das regelmäßig trinken, dann brauchen wir Dosis immer größer. Mit Alkohol ist genau das Gleiche. Wo wir jetzt im Urlaub waren und ich unterwegs war, ich habe mir auch ganz starken Tee gemacht, damit ich unterwegs immer wieder was trinken. Das schlimmste Zeit ist ja zwischen 4 und halb 7, wo man besonders stark schlafen möchte. Und da habe ich meine Frau Luise, die daneben saß, ich mache mir noch einen halben Becher. Ich brauche noch ein bisschen von diesem Mittel, der mich ein bisschen aufputscht, damit ich nicht einschlafe. Das ist eine Kraft, wenn wir darüber nachdenken. Und komischerweise, diese Gemeinde in Korinth, die haben diese Kraft nicht gespürt. Die haben diese Kraft nicht ausgenutzt. Die kamen zusammen, um dieses Evangelium nachzudenken, um das zu feiern, aber das hat dieses keine Kraft ihnen gegeben. Er sagte, das ist nicht einmal Abendmahl, was er da macht. Warum, sagt Paulus, warum ist das notwendig, dass wir uns selbst prüfen? Interessant, er sagte, prüft nicht einer den anderen. Wäre vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, ob das einfacher wäre, aber wäre verständnisvoller vielleicht, wenn er sagte, ja, der Pastor oder der Ältere oder derjenige, der mehr Erfahrung hat, der soll den Jungen vielleicht mal testen, prüfen. Ich weiß zwar nicht, wie das aussehen sollte, aber der Mensch, der macht verschiedene, ich sag mal hier so technische Anlagen. Ob das jetzt Lüftungsanlage, ob das jetzt nicht Berufsverkehr, überhaupt Autoverkehr draußen. Man setzt sich mit diesem Thema auseinander und man überlegt, wie können wir diese Anlage oder dieses Ereignis irgendwie sicher zu machen. Bei den technischen Anlagen, man hat es vorgesehen, dass jede Anlage technisch gewartet werden muss. Man prüft. Da kommt ein Techniker und guckt alles nach. Alle Verschleißteile guckt er nach. Auto zum Beispiel auch. Alle 2 Jahre müssen wir zum TÜV. Ja, damit der TÜV-Mann nachguckt, ob die Bremsen noch funktionieren, ob die vor allem gleichmäßig funktionieren. Nicht, dass eine Auto fährt, eine Seite bremst zu stark, die andere schwach und beim Bremsen kommt ein Schleudern. Das ist uns irgendwie verständlich. Es geht ja um Sicherheit. Es geht um Leben und Tod. Technische Anlagen, uns ist auch klar. Ich habe zu Hause kleine Lüftungsanlage, ich muss ab und zu mal die Luftfilter tauschen. Weil dieses Luft, was von draußen kommt, da wird gefiltert und irgendwann sind die Filter zu und das kommt nicht mehr durch. Das ist uns klar. Damit sind wir einverstanden. Verkehr draußen, durch Ampel geregelt, durch verschiedene Kennzeichen. Auch uns klar, wir sind damit auch einverstanden. Wir sind zwar ab und zu mal überlegt, warum steht hier ein Ampel oder warum muss ich warten, da ist doch kein Auto weit und breit. Und man hat so ein bisschen Verlangen, auch mal durch den Rot zu fahren, wenn es zu lange dauert. Aber interessant, wenn wir über Leben nachdenken, sind wir mit diesen Sicherheitsvorschriften einverstanden. Aber um unsere geistliche Sicherheit, das vernachlässigen wir. Ich war mal in einer Firma arbeiten und ich bin Elektriker und in Elektrik ist besonders ganz viel Sicherheit. Man hat sogar sozusagen 5 Sicherheitsregeln ausgedacht, wo man damit arbeiten muss. Und wenn ein Elektriker kommt, der muss zuerst prüfen. Auch ein Elektriker darf eigentlich nicht mit Spannung arbeiten. Er muss zuerst messen, ob das Spannung anliegt. Wenn das anliegt, muss er das freischalten, also Spannung abschalten. Das muss er durch Messen nochmal sich feststellen. Dann muss er dann nachher dafür sorgen, dass diese Spannungsfreiheit auch so bleibt. Abkleben, Schild aufstellen. Und dann muss er als Folgendes sogar so gehen, falls einer doch den Schild übersieht und nicht darauf achtet und trotzdem einschaltet, dann muss er so kurz schließen, damit sofort eine Sicherung auslöst und Spannung nicht anliegen bleibt. Und ich habe so gearbeitet in einem Rathaus, und da war eine Firma, die haben neue Netzwerkkabel gezogen, haben so einen großen Schrank aufgebaut. Ich sollte diesen Schrank elektrisch anschließen. Im Unterverteilung habe ich Kabel aufgelegt und dann auf einmal sehe ich, oh, eine Sicherung ist aus. Da habe ich gedacht, ich habe das irgendwie aus Versehen drangekommen und die Sicherung ausgeschaltet. Weil sie war nicht abgeklebt, sie war nicht gekennzeichnet. Ich habe die Sicherung einfach eingeschaltet. War eigentlich fertig, so zusammengebaut. Auf einmal kommt ein Mann von dieser Firma, total erschrocken, sieht mich, dass ich da arbeite und schreit sofort los. Hast du die Sicherung eingeschaltet? Ja, habe ich. Warum? Ich habe das extra abgeschaltet. Jetzt haben wir da einen Stromschlag bekommen. Sage ich, naja, aber man muss das wenigstens dafür sorgen. Kennst du die 5 Sicherheitsregeln? Komm damit nicht zu mir mit sowas, mit 5 Sicherheitsregeln. Macht keiner. Das ist zu umständlich, dauert zu lange. Sicherung raus oder Schalter raus, kann nichts passieren. Aber könnte böse enden, zum Glück nicht. Hat zwar einen Stromschlag bekommen, aber hat überlebt. Macht keiner. Und ich dachte, in unserem geistlichen Leben, das machen wir auch sehr oft nicht, das, was wir eigentlich machen müssen. Paulus schreibt hier ganz deutlich, prüft euch selbst. Etwas weiter, in 2. Korinther schreibt er das Gleiche, erforscht euch selbst, 2. Korinther 13, 5, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Jesus Christus ist in uns. Er hat, wie wir gerade gesungen haben, neue Kleider angezogen. Ich bin eine neue Kreatur. Aber ist das so? Wir lesen, wo Gott spricht oder Jesus spricht, wenn ich komme, werde ich einen Glauben finden. Wie kann es sein, dass er keinen Glauben findet? Wir sind doch Christen. Wir sind doch Jesus Nachfolger. Wir lieben ihn doch. Aber ja, wozu brauche ich mich zu prüfen? Ich bin ja erfahrener Elektriker, ich weiß, was ich tue. Ist das wirklich so? Interessant ist, in der Biologie, ist das Biologie oder Chemie? Weiß ich es nicht. Auf jeden Fall derjenige, der in der Schule aufgepasst hat, der weiß das noch. Etliche Kinder vielleicht werden das noch durchgehen. Vielleicht habt ihr das schon auch. So ein Begriff Osmose sagt uns was. Ne? Ja, vielleicht diejenigen, die schon etwas länger aus der Schule sind, haben das vergessen. Diffusion und Osmose, also das sind so zwei Begriffe, was sehr interessant ist. Das ist ein Gesetz. Das ist eine Umgebung. Das beste Beispiel sind Fische. Es gibt ja Salzwasser, es gibt ja Süßwasser. Da und da leben Fische, aber die sind sehr unterschiedlich, obwohl die sehen sozusagen gleich aus. Die haben Schuppen, die haben Mund, die haben Augen, die können beide schwimmen, aber im Grunde genommen, wenn man sie versetzt, sie werden das nicht überleben, weil die sind an diese Umgebung nicht angepasst. Zum Beispiel Salzfische, die müssen ganz viel trinken. Weil Salzwasser ist diese aggressive Umgebung und das Fleisch vom Fisch, der ist nicht salzig. Der hat normales Flüssigkeit. Und dieses Salzwasser, die entzieht diese Flüssigkeit, dieses Wasser, was im Fisch ist, an sich. Die Umgebungen versuchen sich anzugleichen. Und durch dieses Haut entzieht er dem Fisch das Wasser, was er drin hält. Und deswegen muss Fisch immer trinken. Aber Salzwasser ist giftig, zu viel Salz ist nicht gut. Deswegen, die haben so eine Eigenschaft, dass sie durch Urin und durch Keimen, die können dieses überschüssiges Salz rauswerfen sozusagen. Also ich bin kein Biologe, aber so das Prinzip mal zu erklären. Ne? Und Süßwasser, die sind umgekehrt, die brauchen theoretisch nicht zu trinken. Weil die schwimmen im Süßwasser. Körper ist umgekehrt, der ist mehr salzig als Umgebung und durch das Haut nimmt er Wasser auf. Also ganz umgekehrt. Da wird das Wasser entzogen durch das Haut und hier umgekehrt, das Süßwasser, die zieht das Wasser ein. Weil diese Umgebung, die versuchen sich auszugleichen. Das ist sozusagen, Haut ist wie eine Membran, so wie ein Sieb. Diese Umgebung, die versuchen sich auszugleichen immer, das ist ein Gesetz. Unsere Umgebung, wo wir leben und so wie wir sind auch ganz neu. Aber diese Umgebung, die versuchen sich auch auszugleichen. Das geht nicht anders. Wir brauchen ständiges Kontrolle, wir brauchen ständig uns bereinigen, wir brauchen eine Prüfung, damit wir uns testen können, ob bei mir alles okay ist. Wir leben in dieser aggressiven Umgebung. Wir sind praktisch so geblieben, wie wir waren. Ne? Wir sind weiterhin Fische. Wir können weiterhin schwimmen. Aber wenn wir nicht wollen, dass uns alles entzogen wird, was Jesus uns gibt, wir müssen trinken. Und Jesus sagt, ich bin eine Quelle, lebendiges Quelle. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr dürsten, aber wir müssen zu ihm kommen. Er sagt, ich bin der Weinrebe, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen Selbstprüfung, Selbstprüfung brauchen wir immer dann, wenn wir uns selbst belügen. Und das ist die schrecklichste Form der Lüge. Eine Sache, wenn jemand uns belügt, wo wir das nicht unternehmen können. Ich habe mal einen Film gesehen und da ging es um einen Mathematiker. Der könnte sehr gut zählen, ist ein Professor und er kommt zu seinem Freund, der wurde eingeladen, sagte, ich kann nicht, ich habe kein Geld. Sagte, wie, du hast kein Geld? Ja, ich war im Casino, ich habe da gespielt. Und er sagt, du warst im Casino? Da habe ich keine Ahnung von, aber man kann irgendwie Karten zählen und wenn jemand das kann, der kann da sehr gut Gewinn machen. Und er konnte sowas, der war ja ein sehr begabter Mathematiker, er konnte sehr gut Karten zählen. Sein Freund hat sich zuerst gewundert, warum er da überhaupt war, weil eigentlich ist das unfair, der konnte ja Karten zählen. Er könnte ja sozusagen viel Gewinn machen. Aber auf einmal, der hat sich noch mehr gewundert, weil er verloren hat. Sagte, wie, du hast verloren? Er sagte, ja, ich habe zwar Karten gezählt, aber ich habe nicht gezählt damit, dass ich betrogen werden kann. Er hat wahrscheinlich gezählt, aha, jetzt muss diese Karte kommen, ich setze auf diese Karte und er hat die Karte da umgetauscht und hat die falsche Karte rausgelegt und zack, hat er alles verloren. Das ist schlimm. Aber wie viel schlimmer ist, wenn wir uns selbst betrügen? Wenn wir meinen, etwas zu wissen und in Wirklichkeit ist das nichts. Ich lese uns etliche Verse. Jakobus 1, 22, hier steht, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Schaut mal, wie interessant, wenn wir das Wort hören und meinen, das ist doch super, wir sind heute in der Kirche, wir sind hier, weil wir Gott lieben. Deswegen sind wir heute hier. Aber da, wenn wir das, was wir hören, nicht im Leben umsetzen, wir sind Selbstbetrüger. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ob ich überhaupt ein Christ bin, wer weiß. Eine Frage, warum bist du heute hier? Bist du heute hier, weil du ein Christ bist, oder bist du vielleicht, du brauchst Bestätigung? Ich bin heute hier und deswegen bin ich ein Christ. Das, was ich höre, hat das auf mich irgendeinen Einfluss? 1. Johannes 1, 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ein bekannten Vers. Aber wie oft versuchen wir uns zu rechtfertigen? Wir haben vor kurzem, ich und meine Frau haben so kleine Auseinandersetzung. Meine Frau ist nicht da, kann ich erzählen. Wir haben uns, ja keine Ahnung, gestritten, nicht. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Und dadurch kam, naja, ist unwichtig, so Einzelheiten brauchen wir gar nicht. Auf jeden Fall. Ich war ziemlich kaputt. Ich habe so einen Zustand schon lange nicht mehr erlebt. Ich konnte nicht beten. Ich habe irgendwie verstanden in meinem Kopf, ich brauche das Wort. Aber irgendwie so eine Trotzphase, oder wie ich das beschreiben kann. Ich bin auch nicht aus Zucker. Und irgendwann kam ich zu meiner Frau und sage ich, weißt du, wir müssen mal miteinander reden. Ich kann so nicht weiter. Ich konnte mich an einem Beispiel erinnern, habe mal eine Predigt gehört, wo ein Pastor, der hat Kaffee getrunken und hatte ein Becher in der Hand und hier eine Serviette und wurde geschubst und Kaffee kam über und kam auf die Serviette, kam auf sein Hemd und er zeigt, dass das Serviette zeigt Becher, zeigt auf sein Hemd, sagt er, man kann sich nur damit bekleckern, was drin ist, und zeigt den Becher. Das war für mich wie ein Schlag. Ich kann mich nur damit bekleckern, was in mir drin ist. Was ist in mir drin? Ich bin ein Kind Gottes und ich bin ein Kind des Lichtes. Und hier kleine Auseinandersetzung macht mich so kaputt, dass ich nicht beten kann. Wisst ihr, das ist wirklich eine sehr große Gefahr. Wenn alles, was in der Bibel steht, müssen wir ernst nehmen. Aber selbst Betrug, wenn wir meinen, etwas zu sein, wo wir doch gar nichts, wenn wir meinen, dass wir etwas können, wo Jesus sagt, ohne mich könnte gar nichts, dann ist das so. Ich brauche eine Kraft. Und diese Kraft ist nur zu Jesus, aber da muss ich dahin kommen, um Vergebung bitten. Paulus schreibt in Galater 6,3, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Auch Selbstbetrug. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Auch ein bekannter Vers, ne? Aber wie versuchen wir das zu verdrängen? Wir meinen, wir dienen Gott. Aber halten unsere Zunge nicht im Zaum. Sehr oft versuchen wir das zu rechtfertigen und sagen, ja, ich bin halt so ein Mensch. Ich bin halt impulsiv, ich bin halt so, habe so, halt so einen Charakter. Du hast leicht zu reden, du bist von Natur auch still, du hast so einen Charakter. Aber ich bin voll Energie, ich rede zu schnell, zu viel. Aber hier ist kein Unterschied. Hier, wo Gott es nicht, teilt nicht und sagt, liebe Leute mit einem guten Charakter, für euch gilt das nicht, ne? Oder umgekehrt. Für alle. Wenn wir meinen, dass wir Gott dienen und halten unsere Zunge nicht im Zaum, sondern wir betrügen unser Herz, ist unser Gottesdienst nichtig. Hier ist zwar nicht um Selbstbetrug, aber Jesus sagt in Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr. Aber wie viele Menschen gibt es, die sagen, Herr, Herr? Die beten, die wirklich Gott anbeten. Wir waren jetzt bei der Einschulung von unseren Kindern. Da sind 5 Klassen, also 5 Klassen. In jede Klasse zwischen 25, 27 bis 30, 31 Menschen, Kinder. Also circa 150 Kinder wurden eingeschult. Und das war zuerst Gottesdienst. Die kamen mit ihren Eltern, teilweise sogar mit Großeltern. Da waren ein paar ältere Menschen dabei. Raum, weiß nicht, wahrscheinlich so 6-mal größer als unseres, war voll. Und die haben vorne beim Gottesdienst von einem Zettel Gebet abgelesen. Die ganzen Menschen haben nur das eine wiederholt, Gott erhöre uns. Warum soll Gott euch erhören, wenn euer Leben mit Gottes Wort nicht übereinstimmt? Warum soll Gott euch erhören, wenn ihr das Gebet von einem Zettel abliest? Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, kommt in das Himmelreich. Wie viele Menschen gibt es, die zum Gott beten und meinen das ernst? Aber kein bisschen Selbstprüfung. Wo stehe ich? Wir leben in einer aggressiven Umgebung. Und dieses Welt, der hat Einfluss auf uns. Das brauchen wir uns nicht vorzumachen. Und das wissen wir doch. Was auf Kinder, auf einen Menschen Einfluss macht. Erziehung. Freunde. Also mit dem, der, es gibt sogar Sprichwort, ne? Sag mir, wer dein Freund und ich sage, wer du bist. Warum? Weil der Freund hat Einfluss auf seinen Freund. Sogar in der Bibel steht dieses Spruch, zwar ein bisschen anders. Da steht, das Eisen macht scharf und Freund verändert das Sichtweise seines Freundes. Ich habe jetzt so mit eigenen Worten gesagt, in Russisch heißt es «Железо, железо острит, а друг извращает взгляд друга своего». Wir verändern uns, ob wir wollen oder nicht. Deswegen haben wir eine große Verantwortung dafür, dass wir bei unserer Wahl des Freundes verantwortlich sind, mit wem wir uns verkehren. Ich kann nicht sagen, okay, ich bin ein Christ, ich komme mit allen zurecht. Auf keinen Fall. Eine Sache, jemandem Gottes Wort zu verkündigen, aber die nahe Bekanntschaft oder Freundschaft, da sind wir verantwortlich dafür. Wir haben dieses Vers aus Jeremia, habe ich schon gelesen, wo Gott sagt, ich schreibe in euch, in euren Herzen ein neues Gebot, in euren Sinn. Und Paulus schreibt in Römerbrief, seid mir dieser Welt nicht gleich, sondern verändert euch in eurer Gesinnung, dass ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist. Verändert eure Gesinnung. Das Wort Metanoia, was Buße bedeutet, das ist die Veränderung der Gesinnung. Ich war früher ein Mensch, der für mich selbst lebte. Ich habe eine bestimmte Gesinnung, eine bestimmte Sichtweise. Aber durch die Bekehrung habe ich andere Sichtweise. Ich suche das, was Gott gefällt. Wie kann ich das erreichen, dass ich dieser Welt nicht mich gleichstelle? Warum muss ich überhaupt mich gleichstellen? Weil diese Welt hat auf mich einen Einfluss. Vor meiner Taufe hat mal ein Pastor, der mit uns Taufunterricht machte, sagte, stellt euch mal vor, wenn ihr einen Anzug bekommen habt, ein nagelneues Anzug, und ihr müsst durch eine Mühle vorbeigehen. Sagte, wenn ihr euch aufpasst und damit ihr bloß nicht irgendwo dagegen kommt, weil überall in jeder Ritze ist ein Mehl, wird der Anzug sofort weiß und ihr wisst das und ihr versucht euch ganz, ganz vorsichtig irgendwo durchzuschleichen, damit ihr bloß nicht irgendwo dagegen kommt. Ihr kommt raus, ihr müsst euch trotzdem Anzug reinigen. Weil dieses Mehl, die ist in der Luft, die bleibt dann auf euch sitzen. Wir leben in so einer Atmosphäre, wo die Welt hat auf uns einen Einfluss und Eindruck. Und wir brauchen diese Selbstprüfung, wir brauchen Gnade Gottes, wir brauchen diese Kraft, damit wir zum Jesus kommen und sagen, Herr, prüfe und erforsche mich, wie David betete. Erforsche mich, ob ich nicht auf einem bösen Wege und leite mich auf den richtigen Weg. Das hat David noch damals geschrieben, bevor er überhaupt mit Heiligen Geist sein Leben führte. Deswegen, liebe Freunde und liebe Gemeinde, eine Frage für jeden persönlich. Wie steht es mit mir? Mache ich diese Selbstprüfung? Und wenn ich, was kann ich über mich sagen? Wo stehe ich heute? Aber so ist der Mensch von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und der Herr möge uns segnen. Amen.